Rollstuhl und Rakete. Der Vitus-Podcast aus Meppen.
Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rollstuhl und Rakete. In unserem Podcast greifen wir Themen rund um das Leben mit Behinderungen auf und stellen euch auch immer mal wieder Angebote vor, die Familien und Interessierte unterstützen. Heute begrüße ich Ramona Stell und Christelle Wilken. Sie sind Ansprechpartnerinnen für die Selbsthilfegruppe der Spezialeltern, einer Selbsthilfegruppe, die eine Plattform für Eltern von Kindern mit Behinderung oder chronisch Erkrankten bietet. Christelle Wilken ist 44 Jahre alt, lebt in Meppen, ist verheiratet und von Beruf Heilerziehungspflegerin. Ihr Sohn Valentin wird 7 Jahre alt, hat das Down-Syndrom, Klumpfüße und man ist gerade in der Diagnose, ob auch FASD mit in die oder in das Erkrankungsbild einspielt. Sie ist seit über 3 Jahren zu den Spezialeltern gekommen. In der Freizeit kocht sie gerne, sie liest gerne und sie macht gerne Handarbeiten. Sie hat ein tolles Lebensmotto, das da heißt, manchmal sind die kleinsten Schritte die größten Siege. Ramona Stell ist 38 Jahre jung und gelernte Altersbegleiterin für hauswirtschaftliche Dienstleistungen. Sie ist seit 12 Jahren verheiratet und stolze Mutter von 2 Kindern. Beide Kinder haben das Joubert-Syndrom und PCD. Was das ist, dazu kommen wir gleich noch. In ihrer Freizeit macht sie gerne Sport, geht mit ihrem Hund spazieren oder bastelt und näht gerne. Sie hat die Spezialelterngruppe gegründet. Ihr Lebensmotto: Ein Lächeln kostet nichts. In dieser Sendung sprechen wir also über die Inhalte, die Ziele und die Aufgaben der Spezialeltern und wir werfen gemeinsam einen Blick darauf, welche Chancen diese Plattform für betroffene Familien eröffnet. Ich sage herzlich willkommen, Ramona und Christelle. Moin moin.
Moin.
Ihr beiden, im Herbst, da regnet es ja gerade förmlich Kastanien vom Baum und ich habe gelesen, ihr seid beide, ihr bastelt gerne. Mhm. Und Hand aufs Herz, wie viel Tüten voller Bastelmaterial habt ihr schon heimlich in Form von Kastanien nach Hause geschleppt? Oder ist das hier gar nicht so einfach in Meppen? Ramona.
Ja, also ich habe ja tatsächlich so die letzten 2 Jahre immer ein gutes Körbchen mit nach Hause gebracht, eine große Tüte und auch versucht mit den Kindern zu basteln.
Ist das immer noch Fame auch richtig, dass man mit Streichhölzern dann kleine Figürchen baut? So war es bei mir zumindest, als ich jung war. Als Eltern hasst man das, finde ich. Irgendwann fallen die Dinger wieder auf die Erde und man denkt, oh, nicht schon wieder Kastanien. Geht dir das auch so?
Nee, eigentlich nicht. Also das ist so eine kleine Kindheitserinnerung und ich möchte das einfach auch an meine Kinder weitergeben. Die haben da jetzt nicht so viel Spaß dran.
Okay.
Aber doch, es hat denen schon Spaß gemacht, da Löcher reinzumachen oder auch ein bisschen anzumalen und sowas. Sind ganz kuriose Gestalten bei rumgekommen. Macht wohl Spaß.
Christelle,
und der Hund freut sich.
Das ist sehr schön, dass er rauskommt, ja, wahrscheinlich.
Nee, der Hund freut sich tatsächlich über die Kastanien, die Kinder fallen lassen. Ach. Die spielt damit dann selber.
Ah, okay,
die schmeißt die immer hoch und rennt da hinterher.
Ah, okay,
und die beschäftigt sich alleine.
Christelle, ich darf verraten, du bist gebürtige Französin.
Ja.
Und waren Kastanien auch in Frankreich ein Thema?
Ja, sicher.
Ja?
Und
aber
wie sieht
es bei dir aus?
Zum Basteln, mehr zum Kochen und Essen.
Ja. Aber das müssen dann, glaube ich, spezielle Esskastanien sein.
Genau,
ne? Ich glaube, man kann nicht einfach die hier so am Baum runterpurzeln, die kann man sicherlich auch essen.
Stimmt,
das ist eine Frage des Geschmacks.
Genau, ja. Aber ja.
Bist du eine Kastanienbauerin? Also werden Tiere und Menschen durch diese Dinger geformt bei dir?
Nee, das nicht. Also basteln bei mir, das ist mehr ja Handarbeit, Nähen. Aber Kastanien sammeln.
Gehört nicht dazu.
Habe ich bestimmt im Kindergartenalter gemacht. Valentin hat null Interesse an Basteln und ja, von Feinmotorik ist auch nie so. Von daher, sowas machen wir zu Hause jetzt aktuell nicht.
Ich komme jetzt mal zu eurer Selbsthilfegruppe und jetzt wird es vielleicht so ein bisschen philosophisch fast schon. Wenn eure Selbsthilfegruppe eine Kastanie wäre, wäre sie dann eher klein, perfekt und rund? Oder wäre das eher eine Kastanie, die durchaus Ecken und Kanten hätte und dadurch trotzdem besonders ist? Ramona.
Also viele Ecken, Kanten, besonders, bunt, farbig. Also alles andere als normal.
In allen Formen und Farben. Und Christelle bestätigt das.
Ja, genau. Also die Antwort ist finde ich perfekt.
Ja.
Das ist tatsächlich so, ja.
Ich frage meine Gäste immer, ob sie schon mal in einem Podcast zu Gast waren. Wart ihr schon mal in einem Podcast zu Gast, Christel?
Nee.
Wart ihr noch nicht?
Erste Mal, ja.
Du auch nicht, Ramona.
Genau, auch ja. Erste Mal.
Wie ist das Level, das Nervositätslevel, wenn so von 1 bis 10, 1 ist, oh, mir geht's gut, keine Probleme, und 10 ist, oh, ich bin wohl nervös.
Christel? Ja, dann 20.
Dann 20. Okay, Ramona, bei dir?
Ja, also bei mir auch definitiv 20 und höher. Also... Ja,
ja. Also ich habe null Erfahrung und ich muss auch ehrlich sagen, hatte ich dir schon gesagt, also ich höre sonst nie Podcasts. Mein Mann ist großer Fan von Hörbüchern und so weiter. Ich überhaupt nicht. Rollstuhl und Rakete ist wirklich das einzige Podcast, was ich höre.
Danke, Christel.
Das ist wirklich so.
Die 50 Euro gebe ich dir gleich. Ne?
Super, ich warte drauf.
Genau. So, ihr wisst, wir haben verschiedene Rubriken und wir wollen diesen Podcast auch dafür nutzen, da es ja ein Vitus-Podcast ist, insbesondere Mitarbeitende kennenzulernen. Aber ihr kommt ja nun von extern zu uns und wir wollen euch trotzdem ein bisschen privat kennenlernen, wo ihr herkommt, wie ihr aufgewachsen seid. Und deswegen unsere erste Rubrik, die folgende ist.
Vitus privat.
Genau. Unsere Hörer wollen natürlich ein bisschen von euch erfahren und nicht nur die Namen, sondern vielleicht mögt ihr uns ein bisschen daran teilhaben lassen, wo ihr herkommt. Christel, ich fange mal mit dir an. Mhm. Man hört es ein bisschen an deinem Akzent. Du bist in Frankreich groß geworden. Du bist gebürtige Französin.
Ja.
Und vielleicht magst du uns mal so ein bisschen erzählen, wie deine Kindheit, Jugend und ja der Weg nach Deutschland gelaufen ist und uns mitnehmen.
Kann ich wohl machen. Ja, also ich bin in Frankreich die Nähe von die Bretagne. Groß geworden. Ich bin die älteste von 4 Kindern. Ich habe noch einen Bruder und 2 Schwestern und ja, ich habe eine sehr schöne Kindheit gehabt. Also das war, meine Mama ist Krankenschwester von Beruf, die hat aufgehört, als ich dann geboren bin. Mein Papa war Lehrer und von daher, wir haben wirklich, ja, Mama war immer zu Hause und Papa im Grunde genommen sozusagen auch halt. Mhm. Wenn er frei hatte, hatten wir auch frei. Und meine Eltern haben immer viel Wert auf einfache Dinge, sich von einfachen Dingen freuen zu lassen. Also wenn ich an meine Erinnerung, das ist zum Beispiel im Sommer, mein Papa war großer Fan von Sterne, Astronomie und so weiter und haben wir stundenlang in die Nacht im Sommer auf Decke mit Papa und meinen Geschwistern am Himmel zu gucken. Papa hat uns die Sterne beigebracht, halt sozusagen.
Schön.
Genau. Also ja, dann, ich habe mein Abitur geschrieben und...
Darf ich kurz vorher einsteigen?
Ja,
gibt es bei euch auch sowas wie eine Grundschule? Also man macht Kindergarten und dann gibt es eine... Wie ist das mit der Schulform?
Ja, nein. Also in Frankreich, man fängt sozusagen mit die Schule mit 2 Jahre alt. Also das wird als Schule genannt. Von Programm her ist ungefähr das gleiche wie Kindergarten hier in Deutschland. Die Tage in die Schule sind viel länger. Also mit 2 war ich von 9 bis 16 Uhr in die Schule. Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag. Mittwoch ist frei, aber Samstagvormittag gibt es auch Unterricht. Genau, und Realschule, Grundschule, dann kommt die Realschule und dann dem Gymnasium. Genau, auch Gymnasium, dem Abitursystem ist ganz anders als in Deutschland. Es gibt 3 verschiedene Abitur sozusagen, Literatur, Wissenschaft oder Wirtschaft.
Ah, okay.
Oder professionelle Abitur.
Mhm.
Habe ich ein Literatur, Philosophie, also Literatur und dann muss man sich entscheiden, Sprache oder Philosophie.
Mhm.
Da ich im Sprache, ich hatte Deutsch und Englisch und ich war im Sprache grottenschlecht. Da habe ich Philosophie-Abitur gemacht und und nach meinem Abitur, ich wusste, dass ich mit Menschen mit Behinderung arbeiten wollte und ein Freund von meinem Papa, also ich will nicht in Detail reinkommen, weil sonst würde das stundenlang dauern, aber als mein Papa Jugendliche war, hat er Sommerjob im Großhesepe.
Im Emsland.
Genau. Und der hat im Torfwerk gearbeitet, bei Klassmann.
Ach, okay.
Genau, und der wohnte bei einer Familie und ein von den Kindern dieser Familie ist Bernd Cooper und der war Gruppenleiter im BBB-Bereich
Hier. Bei Vitus,
genau. Genau, bei Vitus. Und wir waren im Urlaub mit meiner Familie da und er sagt, wenn du möchtest, kannst du gern für 3 Monate ein Praktikum machen. Dann bin ich gekommen für 3 Monate und das war so toll. Dann habe ich verlängert. nebenbei, bevor dass ich hier in Deutschland komme, für diese 3 Monate hatte ich in Frankreich, um Allerziehungspfleger zu werden. Man muss erstmal eine schriftliche Prüfung machen. Wenn man in die beste ist, man kommt in die mündliche Prüfung. Und wenn das klappt, man hat noch ein Vorstellungsgespräch mit Psycholog, Pädagog und dem Schuldirektor. Und wenn das klappt, man darf dann noch rein in die Schule. Aber in Frankreich ist es so, dass es gibt wirklich sehr wenig Einrichtungen für Menschen mit Behinderung. Und von denen, die brauchen auch wenig Fachpersonen. Also es war so vor 25, 30 Jahre.
Ach, okay.
Jetzt ist das sich ein bisschen verbessert, aber so toll ist das, also zum Vergleich zu Deutschland.
Das heißt, du hast hier deine Ausbildung gemacht?
Genau.
Und irgendwann hat dir dann auch ein Mann in die Augen geguckt und du hast
Nein,
dich verliebt?
Nein, vorher eigentlich.
Ach, auch schon, auch schon.
genau, also mein erster Tag von diese 3 Monate Praktikum war neben meiner Gruppe ein junger Mann und genau, der junge Mann habe ich geheiratet.
Den hast du geheiratet?
Wir sind ein Vitus-Pärchen.
Genau, das ist ja sehr schön. Christelle, genau. Du bist jetzt als Spezialmutter hier, also als eher externe Person, ja. Auch wenn sich das jetzt so ergibt.
Mhm.
Ihr habt irgendwann Valentin bekommen, wir dürfen genau. Das sagen, dass ja, es natürlich. Ein Pflegekind ist.
Das ist ein adoptives Kind.
Ein adoptiertes genau. Kind, mhm. Genau. Habt ihr im Säuglingsalter auch bekommen, glaube ich, ne?
Genau, der war 20 Tage alt, als wir den bekommen haben,
mhm.
Ja.
Mhm. Wenn ich das schon mal fragen darf, das ist ja eine Entscheidung. Ihr wusstet, dass das ein Kind ist mit einer Behinderung.
Genau.
Und dann als Pflege- oder Adoptiveltern zu sagen, ja, ich entscheide mich bewusst für ein Kind, das auch eine Behinderung hat. Hat das sehr viel mit deinem Beruf dann zu tun gehabt, zu sagen, ich weiß ein bisschen, was auf mich zukommt? Oder war das einfach, ich sag mal so, Liebe auf den ersten Blick und für dich war das eh nie so wichtig?
Beides.
Ja.
Also tatsächlich, ich konnte auf medizinische Gründe keine Kinder bekommen. Wir haben 9 Jahre gekämpft, um ein Kind zu bekommen. Mhm. Und ja, und da es nicht geklappt hat, wir haben uns für die Adoption entschieden.
Mhm.
Und diese Adoptionsverfahren, das hat ungefähr 1 Jahr gedauert, wo wir jede Monate Termine hatten im SKF im Lingen. Mhm. Und wo da wirklich alles detailliert geguckt wird, was mhm. man sich für ein Kind vorstellen kann.
Mhm.
Und wir hatten auch, ich bin Heilerziehungspflegerin hier im Vitus. Mein Mann ist Heilerziehungspfleger, der arbeitet im Christophorswerk.
Mhm.
Und wir hatten auch gesagt, dass wir bereit wären für ein Kind mit Behinderung. Sag ich mal so, wir wollten, das Einzige, was wir nicht wollten, dass es mit Mehrschwerstfachbehinderung
mhm.
oder ein Kind mit einer chronischen Erkrankung, wo, ja, ich sag immer, wo wir wussten, der würde seinen 5. Geburtstag nicht feiern können. Mhm. Halt, das war wirklich für uns Grenze, wo wir gesagt haben, nein, das wäre für uns dann zu viel.
Mhm.
Aber mit einer, sag ich mal, leichte Behinderung, das war für uns auch... gar kein Problem. Und an dem Tag, wo wir den Anruf bekommen haben, wir wussten, dass, also die erste Information, die wir hatten, ist, es ist ein Junge und der hat Down-Syndrom. Aber wir wussten erstmal nicht, wie alt und so weiter. Das haben wir ein paar Stunden später erfahren. Und genau. Und wir haben Valentin, ich kann nicht zu viel Details geben, aber Valentin ist hier in die Nähe geboren.
Mhm.
Und der ist sofort in die Intensivstation in Meppen verlegt worden. Und und dann haben wir, es war ganz komisch halt, als wir den Anruf bekommen haben. Ich meine, wir haben 1 Jahr lang Zeit gehabt, um uns zu vorstellen, wie wir reagieren würden, wenn irgendwann der Anruf kommen sollte. Und wir dachten immer, wir würden total euphorisch reagieren und so weiter. Und ja, natürlich haben wir geweint, aber es war nicht so, das war schon sehr...
Also euch wurde die Verantwortung offenbar bewusst, die ihr da plötzlich übernehmen sollt?
Nein, nicht mal. Ja, das schon. Ich glaube, wie jede Eltern, wenn er erfährt, er wird Eltern. So, oh mein Gott, kann ich das, schaffe ich das? Das hatten wir schon. Aber das war auch wirklich, wie gesagt, wir haben 9 Jahre gecampt. Das war wirklich Tag für Tag, Monat für Monat halt. Man steht auf mit dem Gedanken, man geht ins Bett mit dem Gedanken. Und auf einmal kriegt man einen Anruf nach 9 Jahre und...
Jetzt geht's los.
Jetzt geht's los. So einfach kann das nicht sein. Von daher, man nimmt das nicht wirklich wahr halt. Mhm. Und und in dem Tag nach diesem Anruf haben wir Valentin zum ersten Mal gesehen. Und da auch, wir dachten immer, ja, wir werden als Kind sehen und dann peu à peu, wir werden uns kennenlernen und lieben lernen sozusagen. Mhm. Und überhaupt nicht. Wir haben Valentin gesehen und Wir haben uns nicht mal geguckt mit meinem Mann. Wir wussten, das ist unsere. Und das war von vorne an die Sekunde, war das unsere Kind.
Schön. Ja. Wir wollen da gleich noch ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Vorher noch mal eben ein bisschen zurück zu deiner Vita. So, wenn, frage ich auch jedes Mal, wenn deine Freunde dich beschreiben müssten, was du für Eigenschaften hast, was würden die sagen?
Zuhören.
Hast gut zugehört, okay.
Ja, ja, freundlich, lustig.
Ja, gut. Dein Lachen ist ansteckend, das haben wir ja auch schon im Vorfeld gesehen, genau. Du hast ja jetzt, wohnst jetzt seit langem hier im Emsland so. Was ist das Emsland für dich geworden? Ist das Heimat geworden oder ist Heimat immer noch Frankreich?
Ja, Heimat ist immer ein bisschen, also wenn man Heimat sagt, man denkt an dem Ort und eigentlich, ehrlich gesagt, ich glaube, dem Ort ist mich egal halt. Mhm. Also ich fühle mich sehr wohl in Meppen. Ich bin seit 25 Jahren mittlerweile hier. Wenn wir nach Frankreich waren, natürlich fühle ich mich auch wohl, aber ich fühle mich nicht wohl, weil ich bei mir zu Hause bin oder weil ich bei meinen Eltern zu Hause bin, sondern weil die Leute, die ich liebe, dabei sind.
Das heißt, die Leute, die um dich herum sind und sind die dir im Herz lieb sind, das sind deine Heimat.
Genau, ja.
Wunderbar. Ramona, wir kommen jetzt zu dir und es wäre schön, wenn du uns auch mal ein bisschen mitnehmen könntest. Wir haben ja gerade schon ein bisschen über dich gehört. Vielleicht magst du uns mal so mitnehmen, wo bist du geboren? Wie hast du so deine Schullaufbahn gestaltet?
Ja, also geboren bin ich in Papenburg tatsächlich, aber aufgewachsen in Völln, beziehungsweise als Jugendliche nach Völlner Finn gezogen zu meiner Mutter. Ja, also dörflich aufgewachsen.
Also kennst auch ganz normal Kindergarten, ja, Grundschule.
Genau, ganz normalen Kindergarten. Ja, wie gesagt, ich bin ja in Völln als Kind aufgewachsen. Der Kindergarten war in Völlner Feen, also immer schön mit Bus hin und her. Das war eigentlich eine schöne Zeit. Dann Schule, also Grundschule, die war fußläufig erreichbar, also 10 Minuten Fußweg immer, war eine ganz kleine, schnuckelige Grundschule ist das gewesen. Wir waren auch immer erste und zweite Klasse in einem Klassenraum, dritte und vierte Klasse. Und wir waren, glaube ich, nur 7 oder 8 Kinder in der Klasse. Ja, süß. Also genau, ganz klein behütet, aufgewachsen. Und
hast du Geschwister gehabt?
Ja, ich habe 3 ältere Brüder.
Ah, okay.
Genau, die sind ja, also so im handwerklichen Bereich tätig. Und genau, bis zu meiner Jugend bin ich auch mit ihnen zusammen aufgewachsen. Dann hatten sich ja meine Eltern getrennt. Meine Brüder sind erst bei meinem Vater geblieben und ich bin mit zu meiner Mutter. Und irgendwann sind meine Brüder dann auch mit zu meiner Mutter. Dann waren wir wieder zusammen und ja, wie Geschwister so sind. Man liebt und neckt sich. Also wir sind immer ein Team.
Hast du Schule ganz normal gemacht?
Genau, dann bin ich zur Orientierungsstufe, gab es damals
gab's
ja
noch. Damals noch, ne? Stimmt.
Ja, genau, 5., 6. Klasse war Orientierungsstufe, fand ich für mich auch super, weil man kam ja so aus dem Verspielten dann auf mal Schule. Dann bin ich zur Realschule gewechselt, beziehungsweise das war ja im gleichen Gebäude, an der gleichen Schule in Kolhusen. Und ja, habe ganz normal meinen Realschulabschluss gemacht, wollte dann eine Ausbildung anfangen als Kauffrau im Einzelhandel. Der erste Versuch ist leider gefloppt.
Okay.
dann habe ich die höhere Handelsschule gemacht. Etwas verspätet angefangen, aber es hat trotzdem gut geklappt. Also ich hatte 3 Monate später bin ich angefangen als die anderen, aber ich konnte alles soweit gut aufholen und habe dann die Fachoberschule Wirtschaft besucht für ein Jahr. Das beinhaltete ein Praktikum. Dieses habe ich in einer Firma gemacht, die mich dann nach einem Dreivierteljahr gefragt hat, ey Ramona, sag mal, willst du hier nicht die Ausbildung machen? Und eigentlich war das ja immer mein Ziel, eine Ausbildung machen. Und dann habe ich die Ausbildung da auch gemacht habe den Abschluss für mich auch gut gemacht. Bin dann Kauffrau im Einzelhandel geworden und konnte in dem Lehrbetrieb, wo ich gelernt habe, konnte ich dann hier in Meppen anfangen, weil die hier auch eine Zweigstelle hatten. Und mein Mann kommt gebürtig aus Papenburg und der hatte hier in Meppen eine Arbeitsstelle. Ja, und das passte dann einfach gut, dass wir zusammen nach Meppen gezogen sind. Ich habe in meinem ehemaligen Ausbildungsbetrieb gearbeitet und somit sind wir nach Meppen gekommen.
So, du hast 2 Kinder und da fragen sich unsere Zuhörer vielleicht, ich hatte das gerade schon angeteasert, das Joubert-Syndrom und PCD. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen näher erklären. ja, was genau. Das ist.
Also das ist einmal das Joubert-Syndrom.
Oh, sogar noch verkehrt ausgesprochen.
Ja, also wird französisch ausgesprochen.
Okay, okay.
Tatsächlich, genau,
okay.
Joubert-Syndrom.
Okay.
Das ist ein Fehler am Kleinhirn. Mhm. Dadurch sind halt beide Kinder entwicklungsverzögert, motorische Einschränkungen, sprachliche Einschränkungen, Atemzentrum ist mit betroffen. Ja, also das ist so ein Syndrom, alles kann, nichts muss.
Mhm. Ist das irgendwie bekannt bei euch in der Familie oder Nein. Ist sowas vererbbar? Nee, also das kann einfach...
Also es war damals so, als Tobias geboren ist, wir sind davon ausgegangen, kerngesundes Kind. Da war es so, dass er nach der Geburt direkt auffällig war, viele Sättigungsabfälle hatte, also nicht genügend Luft bekommen hat und ist dann erstmal auf die Neonatologie gekommen, also auf die Kinderintensivstation. Erst hieß es Anpassungsstörung. Das haben wohl einige Kinder und so weiter. Aber nach 2 Wochen war klar, nee. Da ist, steckt mehr dahinter, weil er musste immer noch beatmet werden, kriegte Sauerstoff, war sehr schlapp und da war klar, da passt irgendwas nicht und dann haben die Ärzte angefangen zu suchen.
Mhm.
Die haben ihn wirklich auf den Kopf gestellt, die haben sämtliche Professoren und sowas zu Rate gezogen, was es denn wohl sein könnte und alle Bluttests und die man so machen konnte, waren negativ und dann kam irgendwann die Oberärztin auf mich zu und fragte dann, können wir noch mal ein MRT vom Kopf machen? Ja, wir wussten ja auch nicht weiter und dann habe ich dem zugestimmt. Und im Endeffekt war es dann auch gut so, weil dann festgestellt wurde, okay, da fehlt der Kleinhirnwurm, sprich Joubert-Syndrom.
Mhm.
Und da war klar, okay, wir können endlich nach Hause. Also wir waren 5 Wochen auf der NIU, also auf der Intensivstation. Dann hat er ein Beatmungsgerät für zu Hause bekommen und einen Monitor. Damit durften wir dann noch eine Woche auf die Normalstation, um damit einfach eigenständig umzugehen. Erste-Hilfe-Kurs war Pflicht, dass wir das machen. Wir waren einfach heilfroh, dass wir endlich nach Hause durften. Und es war schon eine aufregende Zeit.
Und sag mal, ist das bis heute so, dass er praktisch also Unterstützung in der Beatmung oder so ein Monitoring hat, oder?
Für nachts hat er tatsächlich noch ein CPAP-Gerät, weil er so Schlafapnoe noch hat.
Okay.
Wobei ich empfinde das so nicht mehr als schlimm, weil viele Schnarcher haben das auch.
Ja, genau.
Die schlafen nachts auch mit dieser Maske. Sieht bei Kindern ein bisschen ungewöhnlich aus, aber wir wissen, dass es ihm gut tut und deswegen also ist das so kein Problem mehr. Monitor haben wir uns irgendwann gegen entschieden. Weil so ein Monitor macht einen auch ein bisschen verrückt.
Das glaube ich sofort.
Umso beweglicher, umso munterer die Kinder werden, umso öfter sind auch Fehlalarme. Und deswegen haben wir irgendwann gesagt, nee, den brauchen wir nicht mehr. Wir haben noch einen für Notfall zu Hause, falls er mal erkältet ist oder so, dass man die Sättigung überprüfen kann. Aber toi, 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 ich muss mal auf Holz klopfen, lange nicht gewesen.
Gut.
Genau.
Wir wollen noch mal ein bisschen über deine Herkunft sprechen. Und da wollte ich dich fragen, was ist für dich das Emsland? Ist das oder ist Meppen für dich mittlerweile Heimat oder ist Heimat das tatsächlich, wo du herkommst? Also aus Völlerfehn oder aus Völlen?
Also mittlerweile sage ich ja, Meppen ist meine Heimat. Also die erste Zeit fand ich in Meppen sehr schwierig, wo wir noch in der Wohnung gelebt haben. Das war nicht so schön. Und dann haben wir in Techling dann unser Haus gefunden und ich bin in das Haus rein und habe gesagt, das ist meins.
Ja.
Wir haben lange geguckt nach Häusern und sowas, aber da fühle ich mich richtig wohl. Wir haben eine super Nachbarschaft, die haben auch unsere Kinder sofort akzeptiert. Wenn die irgendwas haben, kann ich jederzeit auf die zurückgreifen und
toll.
Unsere Nachbarschaft ist echt ein Geschenk.
Ich habe Christelle gerade gefragt, was ihre Freundinnen über sie sagen würden, was sie für Eigenschaften hat. Was hast du für Eigenschaften? Was würden deine Freundinnen oder Bekannten zu dir sagen?
Oh, schwierig.
Was bist du für ein Typ?
Ich versuche immer zu helfen, wo es geht. Christelle muss mich manchmal auch echt bremsen, weil sie immer sagt, ich kann nicht die Welt retten.
Okay.
Ansonsten versuche ich halt immer viel zu lachen und halt alle so zu nehmen, wie sie sind.
Ja, schön. Könnt ihr beiden euch noch an ein vielleicht Essensgericht so erinnern aus eurer Kindheit, was ihr unheimlich gerne gegessen habt? Und da die Frage, kam das eher von Mama oder war das vielleicht eher von den Großeltern ein Gericht? Ramona?
Also ich würde ja, Speckendicken sagen.
Ah, ich weiß nicht, ehrlich, ob ihr das kennt. Ich kenne das.
Ich kenne das nicht.
Nee, erzähl das mal. Das ist ja so eine Tradition, die auch um Weihnachten oder Neujahr
Das ist mehr so Neujahr. Das ist tatsächlich was Schönes aus Friesisches. Das kennen die hier im Emsland gar nicht.
Nee.
Das ist ein besonderes Mehl, also ein dunkles Mehl. Das kann man im Ostfriesland tatsächlich als Mehlmischung kaufen. Mhm. Dann wird daraus eine Art Waffelteig gemacht mit schön Sirup drin und ja, so richtig schön herb, deftig. Dann kommt das ins Waffeleisen und dann kommt halt richtig schön dicken Mettwurst und Speck rein und dann wird das ausgebacken und
klingt gut, ne?
Das klingt super.
Ja, also ich mag die tatsächlich auch so schon zum Frühstück und so essen. Ich habe die irgendwann mal mit zur Arbeit genommen und habe meine Kollegen mal probieren lassen hier und die sagten eher so, nee, eher abends deftig zum Bier oder so.
Ja, wollte ich gerade sagen, ja.
Und wo hast du das her? Von deiner Mutter oder eher von Oma, Opa?
Also schon auch von den Großeltern. Ja, also natürlich. Das ist so Tradition.
Schön.
Das, genau.
Toll, dass das so in Erinnerung bleibt, ne? Ja, Christel, gibt es da bei dir was?
Ja, es gibt so viel. Also meine Mama kann hervorragend kochen und von daher, ja, wenn wir auch jetzt aktuell nach Frankreich fahren, dann gibt es jeden Tag was super lecker.
Was Leckeres.
Aber wie?
Ja.
Aber ja, tatsächlich, also mein Lieblingsessen ist wohl Tartiflette halt.
Tartiflette, was ist das?
Das kommt eigentlich aus den Bergen in Frankreich. Das ist sehr... Das ist keine leichte Kost. Das ist, sind Kartoffeln, Speck, Zwiebeln und ein bisschen Creme fraiche.
Da seid ihr ja relativ eng zusammen. Was so Speckendicken kommt ja auch dann Mettwurst und sowas alles
genau,
rein. Ne?
Das genau, das kommt alles in eine Auflaufformel und dann ist ein Käse, ein spezieller Käse, ein Reblochon. Und das wird in Mitte durchgeschnitten auf die Formel und dann in den Backofen und dann dem Käseschmelz auf das Ganze. Das ist sehr lecker.
Ich kriege gerade selbst Hunger. Ja, das hört sich
gut
an.
Wann dürfen wir zum Essen kommen?
Ja, genau. Sehr gerne.
Sehr gerne.
Immer wieder.
Sehr schön.
Ich koche auch sehr gerne.
Also, sehr gut. So, danke euch beiden erstmal bis hierhin. Wir wollen das natürlich ein bisschen verfeinern, denn wir haben noch ein kleines Spiel vorbereitet. Oder ich habe ein kleines Spiel vorbereitet. Und dazu möchte ich euch jetzt einladen in folgender Rubrik.
Entweder oder.
So, und da fange ich jetzt mit Ramona, mit dir an. Ich gebe dir zwei Begriffe oder Zustände und du musst dich für einen entscheiden und mir im besten Falle sagen, warum du das tust. Und ich fange mal an, wir kommen auf die Herbstzeit zu und die Frage ist, lieber eine große Hunderunde im Regen oder lieber eine gemütliche Bastelstunde bei Kerzenschein und Tee, Ramona?
Ja, da ich lieber das Warme mag, würde ich tatsächlich eher im Haus bleiben und dann was Schönes, Gemütliches, vielleicht dann nebenbei was basteln mit den Kindern oder so. Also schon dieses Heimische eher.
Ja, wie sieht's bei dir aus? Du hast zwar keinen Hund, glaube ich, ne? Nee. Aber dann...
Ja, tatsächlich. Also ich wäre auch mehr schöne Decke. Nicht unbedingt basteln, aber ein gutes Buch. Super.
Sehr schön. Ihr seid beides Bastelfreaks, Freakinnen. Wir, was sind denn eigentlich Freaks auf weiblich gesagt? Was ist ihr? Freakies? und da habe ich die Frage, jetzt beim Nähen mal, seid ihr so welche oder auch beim Basteln, die alles perfekt im Vorfeld planen oder die erstmal so alles sammeln und dann einfach draus los und schauen, was daraus entsteht? Ramona.
Also ich nehme mir schon Projekte vor, weil die Zeit ist begrenzt und dann gucke ich schon, dass ich Projekte habe. Aber ich habe so viel Bastelkram, auch wenn ich irgendwo bin oder sowas, dann nehme ich immer mal was mit, weil ich mir sowas vornehme und ja, also staut sich schon viel an.
Ah, okay. Wie sieht's bei dir aus, Christel?
Ja, ich würde mich schon beschreiben als organisatorische Chaos Queen halt.
Ein Genie beherrscht das Chaos.
Ja, Genie würde ich nicht sagen, aber ja, tatsächlich. Also ich kann auch tausend Sachen gleichzeitig anfangen. Also nur eine Sache, ja, ich muss Abwechslung haben und ja, genau.
Ah,
also,
okay.
Nee, ganz geplant und so weiter. Das ist nicht so, das ist nicht so mein Temperament. Halt.
Okay. Was seid ihr für Typen? Kaffee oder Tee, Ramona?
Eindeutig Kaffee. Ich bin zwar aus Friese, aber mit Tee kannst du mich scheuchen.
Das ehrlich? Ist nicht so für das mich. Ding.
Nein, überhaupt nicht.
Und du?
Ich würde keine bessere Antwort geben als die von Ramona.
Von Ramona, sehr schön. wie sieht es aus? Ihr seid nun, ihr kommt vom Land und trotzdem die Frage, steht ihr eher auf Land oder auf Stadt, Ramona?
Land, definitiv. Also wir wohnen ja auch ein bisschen außerhalb von Meppen, das ist ja auch ein bisschen dörflicher mehr. Also ich könnte es mir nicht vorstellen, direkt in der Stadt und nicht aufs Grüne hinausgucken. Also ich brauche schon ein bisschen Luft.
Ah ja, Wie sieht es bei dir aus?
Genau, Christel bei mir auch.
Schüttelt mit dem Kopf,
ich
genau.
Ich komme auch aus einem Dörfchen. Wir sind 900 Einwohner in Frankreich und ich kenne das nicht anders.
So, jetzt habt ihr ja zusammen, da kommen wir gleich drüber zu reden, und zwar die WhatsApp-Gruppe der Spezialeltern. Und da wollte ich mal wissen, lieber eine Sprachnachricht oder einen ewig langen Text, den ihr lesen müsst. Wie seid ihr da aufgestellt? Was in den letzten Monaten oder in den letzten 2-3 Jahren kommt ja die Sprachnachricht nochmal richtig zur Geltung. Aber was findet ihr besser, lesen oder sprechen, Ramona?
Also sonst war es tatsächlich eher das Lesen. Wenn es um konkrete Sachen geht, finde ich das Lesen auch besser, weil man es nochmal schneller nachlesen kann. Selber verschicke ich mittlerweile gerne Sprachnachrichten. Und seitdem es die Funktion gibt, dass man es schneller abspielen kann, höre ich mir die auch gerne mal an.
Also, okay.
Genau, aber ich kann zum Beispiel keine Sprachnachricht auf Normaltempo hören.
Ah, okay. Musst du immer verdoppeln oder schneller machen?
Ja, so 1,5 auf jeden Fall.
Ehrlich?
Weil mir das sonst einfach zu lange dauert.
Ah, okay, alles klar.
Ja.
Ich frage schon mal vorweg, gibt es in eurer WhatsApp-Gruppe bestimmte Regeln, dass gesagt wird, keine Sprachnachricht, die länger als 3 Minuten dauert oder so etwas?
Nein,
oder?
Also Sprachnachrichten werden eigentlich nie geschickt.
Ah ja.
Es kommt wohl mal vor, wenn jemand, ich sag mal, der deutschen Sprache nicht so mächtig ist, denen fällt es leichter, das schneller auszusprechen, und das finde ich auch völlig in Ordnung. Also es darf sich auch jeder so einbringen, wie er möchte und kann. Ansonsten ist viel in Textform, dass man es wirklich nachlesen kann, ja, und auch über das Suchfeld immer wieder suchen kann. Wenn jemand einen Tipp gibt, was weiß ich, zu Reisen oder zur Verhinderungspflege oder sowas, dann kann man das oben einfach in der Suchleiste eingeben und dann hat man das ja auch wieder in Textform.
Ah, okay. Wie sieht's bei dir aus? Lieber Sprachnachrichten oder lieber Textnachrichten?
Ja, ich bin auch Sprachnachricht. Ich finde das praktischer, geht schneller. Und ja, da kann ich auch manchmal richtig Podcast machen. Ich habe doch wohl Erfahrung mit Podcastern.
Dann die Frage bezogen, einen Schritt weiter. Wenn es denn Nachrichten gibt, seid ihr eher Typen, die auf Nachrichten antworten oder mit Emojis reagieren? Das heißt, der Daumen hoch oder ein Herzchen. Was seid ihr für Typen? Und was ist euer Lieblings-Emoji?
Also ich antworte tatsächlich mehr in Textform.
Ja.
Emoji eher... Wenn es wirklich nur so noch so ein abschließendes Okay ist, so das letzte Wort. Ja, also ich glaube, Daumen hoch ist ganz vorne und ja, auch dieses Herzzeichen.
Sehr schön. So, ja. Christel, wie sieht's bei dir aus? Bist du ein Emoji-Typ oder doch eher antwortest du dann bei Fragen in Textform oder in Emoji-Form?
Beides, je nachdem.
Ja.
Aber also mit meiner Schwester meistens, dann ist diese Emoji, der sich kaputt lacht, da wird ja sehr oft benutzt.
Und seid ihr Emoji-Typen ein Emoji oder seid ihr so die drei Herzen und
drei.
Ja, warum auch immer.
Aber das ist auch so ein Frauenphänomen, glaube ich. Ne? Glaube ich, genau. Dann nochmal so ein bisschen weltliche Themen, McDonald's oder Burger King?
McDonald's.
Oder, ja, und du?
Beides.
Ja?
Also ich finde, ja, ist egal.
Ich glaube, die Frage könnte ich jetzt schon so, auch wenn wir uns erst kurz kennengelernt haben, beantworten. Aber ich frage es trotzdem mal. Seid ihr eher Optimist oder Pessimist?
Optimist.
Und du?
Ich auch.
Ja, das hätte ich jetzt auch von euch so gedacht. Dann die Frage, Cola oder Pepsi?
Cola.
Definitiv Cola.
Definitiv Cola. Instagram oder Facebook?
Insta.
Ich auch, mittlerweile.
Ja. Wunderbar. Dann ordentlich oder chaotisch? Hast du gerade schon beschrieben?
Ich schon gesagt. Beides, ist je nachdem halt. Ja, okay. Also je nachdem, was ich mache, ich kann auch organisiert und so weiter.
Okay.
Aber also wenn ich koche zum Beispiel, ja, also wenn man meinen Mann fragt, ich würde sagen, der würde sowieso definitiv chaotisch antworten.
Sehr gut. Und du, Ramona?
Chaotisch, definitiv, weil, ja, also geordnet... dann muss ich es mir wirklich zurechtlegen oder so, oder wenn Besuch kommt. War ansonsten echt chaotisch.
Ich frage nochmal zur WhatsApp-Gruppe eine Frage. Und zwar die Frage, nachts um 22:30 wird noch eine wichtige Nachricht geschrieben. Wird die sofort beantwortet oder sagt ihr, nein, warten und morgen früh reagieren?
Wenn ich darauf antworten kann, antworte ich auch gerne sofort. Gerade bei uns, bei den Spezialeltern, finde ich es immer ganz wichtig, dass man auch schnell eine Antwort bekommt. Wenn ich dazu nichts sagen kann, dann kann es auch bis morgen locker warten.
Wie sieht's bei dir aus?
Das finde ich auch. Und ja, bei zum Beispiel so eine Gruppe, wenn Eltern um 11 Uhr noch was schreiben, das ist meistens, dass die ja eine Frage haben, die für den wichtig ist. Und ja, finde ich auch wichtig, dass man da antworten kann.
Dankeschön bis hierhin für die spontanen Eingebungen. Und jetzt würden wir uns einmal wirklich dem Thema widmen, und zwar den Spezialeltern in dieser Rubrik.
Nachgefragt.
Ja, Ramona, ich hatte es schon angesprochen zu Beginn. Du bist praktisch Gründerin der Spezialeltern.
Genau.
Und vielleicht magst du unseren Hörern mal so ein bisschen erklären, was sind genau die Spezialeltern? Was war der Auslöser, dass du diese Gruppe, also diese Selbsthilfegruppe initiiert hast? Und wie bist du auf die Idee gekommen, dieses Angebot überhaupt ins Leben zu rufen?
Ja, also es fing natürlich mit meinen Kindern an, beziehungsweise mit unserem Sohn. Er ist damals in den HPK gekommen, also er war vorher auch in der integrativen Krippe, dann ist er in den heilpädagogischen Kindergarten gekommen, und da war es dann tatsächlich beim ersten Elternabend so, dass wir waren 5 Mütter da und wir haben uns super verstanden direkt, und dann haben wir gesagt, man unterhält sich ja nach so einem Abend dann auch nochmal draußen, und wir haben sehr lange draußen gestanden, und dann haben wir gesagt, wollen wir nicht mal essen gehen? Und so fing das Ganze an. Dann sind wir regelmäßig mal essen gegangen und haben uns ausgetauscht, und wir haben alle gemerkt, das tut uns richtig gut. Ne? Die Kinder haben zwar alle was anderes, aber wir sitzen doch alle irgendwo im selben Boot und konnten uns da schon viele Tipps und so gegenseitig geben. Und
war das eine Sache, die dir vorher gefehlt hat? Also ich sag mal, du hast das ja gerade erklärt, ihr wart, man wird oft mal in der Klinik mit so einer Diagnose konfrontiert. Das haut einem wahrscheinlich erstmal wie eine Schippe von Kopf.
Absolut.
Und dann kommt man nach Hause und ist irgendwie alleine mit dieser Thematik und dann ja auch noch mit dieser besonderen Thematik bei dir, genau. So, was vielleicht ja auch nicht was Alltägliches ist. Hast du, seitdem ihr dann wusstet, was eben das die Erkrankung dann hergibt, direkt auch Kontakt zu anderen Leuten gesucht? Oder ist das einfach so, dass man das erstmal mit sich selber abmachen muss und genau das eigentlich fehlte?
Genau, also wir haben viel erst mit uns selber ausgemacht. Wir hatten aber auch unwahrscheinlich viele Termine am Anfang. Wir waren in Hamburg, in Oldenburg und überall. Es musste viel abgeklärt werden. Also das erste halbe Jahr ist total verflogen. Und so nach einem Dreivierteljahr hat man sich dann so ein bisschen sortierter. Und dann habe ich tatsächlich das erste Mal mit unserer Nachbarin gesprochen. Sie hat auch einen Sohn mit Behinderung. Und ja, da habe ich mich das erste Mal so gesehen ausgeheult. Habe mal gesagt, wie blöd ich das finde und dass ich es doch lieber normaler hätte und wie sie das damals geschafft hat und sowas. Und sie hat mich wirklich aufgebaut, unterstützt. Und das tat gut. Das tat einfach gut, sich mal fallen zu lassen, sich öffnen zu dürfen, ohne irgendwie verurteilt zu werden. Und das ist auch das, was wir in der Gruppe immer wieder erleben, dass Mütter oder Väter sich aufgefangen fühlen, nicht mehr alleine fühlen.
Jetzt hast du gerade gesagt, ihr habt dann zusammen seit Essen gegangen und dann seid ihr, irgendwann kommt ja der Gedanke, Mensch, wollen wir da etwas Festeres von machen? Wie kam die Idee dann zu sagen, sollen wir das vielleicht richtig als Selbsthilfegruppe zu initiieren? Mhm. Und vor allen Dingen, welchen Weg seid ihr dann gegangen?
Genau, also es kam dann wirklich, dass der eine hat ja den Bekannten, der andere hat den Bekannten, und ja, von allen Seiten kam dann mal, ich möchte mich auch gerne mal austauschen, und dann wurde die Gruppe immer größer und größer, und dann habe ich irgendwann gedacht, jedes Mal essen gehen kann sich auch nicht jeder leisten oder möchte sich auch nicht jeder leisten, und zu dem Zeitpunkt war ich gerade in der PHKP. Also ich habe mit Depressionen zu kämpfen, damit gehe ich auch ganz offen um, das kommt halt mit durch die Belastung und noch ein paar andere Sachen. Und da hatte ich mir halt Hilfe geholt in Form von PHKP, also psychologische häusliche Krankenpflege. Und die das mit mir gemacht hat, die sagte dann, hier, ich kenne da Räumlichkeiten. Die Räumlichkeiten waren noch vom Vituswerk tatsächlich. Das war die Oase.
Die grüne Oase, stimmt.
Genau, die grüne Oase. Da haben wir die ersten Treffen gehabt. Ja, und dann hatte ich halt mit der Dame von der PHKP weitergesprochen, und da sagte sie, ihr klingt eigentlich wie eine Selbsthilfegruppe.
Ja.
Und ja, da kam das Thema Selbsthilfegruppe so das erste Mal auf, und dann hatte ich mich ein bisschen damit beschäftigt, und es gibt ja beim Paritätischen gibt es, oder da hieß es noch COPS, ja, die unterstützen Selbsthilfegruppen beim Aufbau, bei der Umsetzung, beim Erhalt, und führen auch so ein Ach, mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein, aber man kann bei der Paritätischen auf der Seite halt gucken, welche Selbsthilfegruppen es gibt.
Mhm,
also
okay.
Es gibt ja Selbsthilfegruppen zu vielen, vielen Themen. Und da habe ich einfach gedacht, genau das ist es, was wir sind.
Mhm.
Und als Selbsthilfegruppe kann man gefördert werden, ja, in Form von Geldern oder halt auch wenn Aktionen sind, dass man für Flyer, für Werbematerial Gelder bekommt und die zweckmäßig dann einsetzen kann. Und das war halt super, weil es ist ja auch unser Anliegen, dass wir Eltern so früh wie möglich abholen können.
Also ihr habt einen Flyer, den ich hier vorliegen habe und da habt ihr auch nochmal hinten drauf mit freundlicher Unterstützung eben der Selbsthilfe-Kontaktstelle Emsland.
Genau.
Beim Paritätischen, genau.
Ja.
Und genau, das soll ja wahrscheinlich auch eben ermuntern, wenn andere Leute das sehen, vielleicht auch andere Themen haben, nochmal sich vielleicht an den Paritätischen Wohlfahrtsverband zu wenden und diese Möglichkeit auch zu nutzen. Wie unterstützen die einem? Kannst du das ein bisschen erklären?
Also die unterstützen einen, indem die einem sagen, wie man so eine Selbsthilfegruppe gestalten kann, wie man das machen sollte, dass man natürlich niemanden ausgrenzen sollte. Ja, auch wenn man Fragen hat oder Probleme hat oder sowas, dann kann man sich an die Paritätische wenden.
Unterstützen die einen auch bei den ersten Treffen, dass sie dazukommen und vielleicht so ein bisschen versuchen, so einen Abend zu gestalten? Also manchmal kann ich mir vorstellen, wie du schon gesagt hast, beim Essen, da isst man und dann, wenn die Themen fehlen, dann hat man zumindest das Essen. Aber wenn man plötzlich so offen voreinander sitzt, dann kann ich mir vorstellen, dass das manchmal auch schwierig ist, die Themen, die auf einen einprasseln, zu clustern und zu entscheiden, was ist jetzt gerade wichtig, was ist dran. Jeder will gehört werden, so da ein bisschen Struktur reinzubringen.
Genau, da unterstützen die einen komplett. Man kann dieses Angebot annehmen, dass die wirklich die ersten Male mit dazukommen, dass die sagen, hier so und so kann man das angehen, dass man so eine Blitzlichtrunde macht oder eine Vorstellungsrunde. Also wir hatten das am Anfang auch, dass unsere Vorstellungsrunden zu lange waren, ausgeartet sind, weil man ja direkt Fragen gestellt hat und so weiter. Und dann dauert so eine Vorstellungsrunde gleich 2-3 Stunden. Das haben wir dann irgendwann gesagt, nee, das wirklich klar, erstmal Name, woher man kommt, was das Kind vielleicht hat, wo man Probleme hat und dass man, wenn alle sich vorgestellt haben, dass man das dann angeht, themenweise und sich austauscht.
Und ihr habt euch ab da an wie oft getroffen? Also erstmal in Präsenz oder wann kam, das kann ich jetzt schon verraten, die Idee der WhatsApp-Gruppe dazu, die ihr, glaube ich, heute sehr intensiv nutzt, ne?
Genau, also die WhatsApp-Gruppe gibt's eigentlich schon von Anfang an.
Ah, okay.
Genau, aber am Anfang waren tatsächlich, also wo wir noch eine kleine Gruppe waren, die Treffen vorrangig. Wir haben uns am Anfang zweimal im Monat getroffen, was sich aber irgendwann rausgestellt hat, es war zu viel. Das, ja, man muss es ja auch leisten können, dass man zweimal im Monat da parat steht und sagt so, jetzt können wir uns treffen. Wir haben es dann irgendwann auf einmal im Monat reduziert und das war auch gut so. Da sind auch, kommen immer tolle Gespräche zustande. Es ist ja immer, der eine weiß wieder was Neues oder weiß, dass es da Hilfen gibt oder ja, also bei den Treffen ist es auch so, da kann man auch mal persönlichere Sachen ansprechen. In der Gruppe ist es eher so die Thematik an sich, aber bei den Treffen ist es wirklich so, ja, da kommen auch mal Emotionen auf den Tisch. Es wird geweint, weil jemand traurig ist, aber es wird auch mega herzlich gelacht. Also wir hatten am Montag noch unser Treffen und oh, ich glaube, so viel gelacht habe ich schon lange nicht mehr.
Ich hatte richtig
Muskelkater. Aber geweint haben wir auch. Also das
geht
wirklich in jede Richtung halt.
Ramona, wenn du nochmal eben kurz erzählen magst, an wen richtet sich genau diese Gruppe und vielleicht, was unterscheidet die Spezialeltern von anderen Elternplattformen, die es so gibt oder auch Gruppen?
Also bei uns Spezialeltern ist es ja so, dass wir, ja, unsere Kinder sind einfach speziell. Die haben andere Bedürfnisse. Das ist, ja, da braucht man sich keine Gedanken machen, muss es jetzt alles Bio sein oder so? Nee, da ist dann eher die Frage, ja, welchen Katheter nehme ich heute?
Okay.
Wir haben einfach ganz andere Themen, sei es rund um die Pflege, sei es, wo man Hilfen bekommt, welche Hilfsmittel kann man nehmen, wie kann ich mein Kind unterstützen? Welcher Kindergarten kommt in Frage? Welche Schule kommt in Frage? Wie geht's weiter, wenn das Kind 18 wird? Es gibt ja so viele Fragen.
Ihr sagt jetzt, es ist eine Selbsthilfegruppe für Eltern mit Kindern, aber ich sag mal, die Kinder werden ja auch größer, die Selbsthilfegruppe gibt es nun ein bisschen. Ist das mit 18 dann Schluss, dann müssen die Selbsthilfegruppe verlassen oder sagt ihr einfach, jeder ist da erstmal herzlich willkommen?
Nee, also, Entschuldigung. Ich würde sagen, eine Mama, die 70 ist mit ihrem 40-jährigen Sohn, das ist immer noch ihr Kind.
Von daher, natürlich, klar.
Das ist wirklich, also das ist... im ersten Jahr ist es wirklich für Eltern, dass sie sich austauschen halt. Mhm. Und von daher, egal wie alt das Kind ist, welche Behinderung oder welche chronische Erkrankung, das spielt keine Rolle.
Wie viele Personen sind aktiv gerade in eurer WhatsApp-Gruppe dabei?
Ich habe heute nochmal nachgeguckt, 131.
131 genau. Eltern, das ist natürlich eine ganz, ganz tolle Zahl.
Und nur aus Meppen und Umgebung, also es sind wirklich nur ein ganz paar, die von ein bisschen weiter wegkommen, aber die meisten hier wirklich aus der Ecke.
Wahnsinn. Und auf eurem Flyer steht so schön, ihr macht einen Stammtisch jeden ersten Monat in Meppen und der wird dann praktisch ergänzt, also dieses Präsenztreffen um diese WhatsApp-Gruppe, die eben eigentlich 24 Stunden rund um die Uhr erreichbar ist.
Genau, also wenn jemand akut irgendwie eine Frage hat, oder vom Antrag steht und weiß nicht weiter, was er da machen soll, dann kann er jederzeit in die Gruppe schreiben. Und gefühlt dauert es keine 5 Minuten, dann hat man seine Antwort.
Ja. Dürfen wir hier die Telefonnummer bekannt geben? Oder ja, genau. Vielleicht magst du die mal sagen, an wen man sich wenden kann. Wir können das auch nochmal in unserer Story des Podcasts dann nochmal kundtun. Genau.
Gerne. Ja, ihr könnt euch gerne an mich wenden. Ramona Stell, meine Telefonnummer ist die 0173 98 20 365. Ihr findet aber auch alle Daten auf unserer Homepage unter spezialeltern.de. Da stehen auch nochmal alle Kontaktdaten drauf und nicht wundern, die Seite ist nicht ganz so gut gepflegt, aber es steht alles Wichtige drauf.
Sag mir nochmal eben, du hast gerade gesagt, ihr habt eine Internetseite. Wenn wir jetzt auch Eltern haben, die zuhören und die noch kein behindertes Kind haben, die aber vielleicht von der Diagnose, wo das in so eine Richtung laufen könnte, auch die sind wahrscheinlich herzlich willkommen,
ja,
oder?
Natürlich. Also alle, die sich jetzt angesprochen fühlen, können sich gerne bei mir melden. Ja, ich habe auch oft die Frage, mein Kind hat nur ADHS. Ich finde das furchtbar, dieses nur. Das ist ja, jede Diagnose ist für Eltern, also alles, was aus der Norm fällt, ist, finde ich, muss man sprechen.
Ja.
Ja, das ist, also ich kann für mich jetzt reden, als eine Freundin, die in diese kleine Gruppe gehörte, sagte, komm doch mal mit. Und erstmal wollte ich das nicht. Weil für mich Selbsthilfegruppe, das war wirklich, also ja, das ist doof, aber das war für mich wirklich eine Gruppe von Eltern, die nur am Weinen sind über ihre schreckliche Schicksal, was definitiv nicht so ist. Aber ich fühlte mich dann wirklich überhaupt nicht gerechtigt, da zu sein, weil das sind alle Eltern oder fast alle Eltern, die ja deren Schicksal mitmachen müssen. Und wir haben Valentin adoptiert, wir haben uns ausgesucht, ein Kind mit Down-Syndrom zu haben. Und von dahin, ich fühlte mich überhaupt nicht gerechtigt, wenn jede Eltern am Weinen, was ich meinte, am Eltern am Weinen sind, mein Kind hat dies, mein Kind hat das, diese Diagnose. Und ich komme und sage, moin, ich habe ein Kind mit Down-Syndrom, aber ich wollte das. Und das war für mich, ich fühlte mich dann nicht wohl. Mhm. Und das ist überhaupt nicht so. Also das ist wirklich...
Also hast du das ganz anders kennengelernt.
Definitiv, ja.
Ja. Mhm. Sag nochmal, Ramona, welche Unterstützungsformate bietet ihr genau? Geht es da rein um den Austausch, praktisch Gespräche? Oder ist es auch so, dass ihr Materialien zur Verfügung stellt oder weiterleitet? Ich sag mal klassisch Kostenträger, egal ob jetzt ein Landkreis Emsland, Krankenkassen, AOK, Barmer, die bieten ja auch viele Materialien an. Leitet ihr sowas auch weiter oder dient es in erster Linie dem Austausch oder darüber hinaus eben auch Materialweitergabe oder sogar nochmal eine Organisation von Fortbildung oder sowas? Gibt es sowas? Oder dass ihr so Profis, sage ich mal, einladet, die zu bestimmten Themen nochmal referieren?
Ja, das haben wir durchaus auch schon gemacht. Also was zum Beispiel immer so auf ein Thema kommt, ist halt alles rund um Pflegegrad, Behinderungspflege etc. Dazu hatten wir mal einen Abend. Da war die EOTB mit Frau Schiering und Frau Lampe. Die haben uns einen ganz tollen Abend gemacht, haben uns alle Fragen beantwortet, die wir so hatten. und auch nochmal gesagt, dass wir uns jederzeit an die wenden können. Ja, dann hatten wir mal, Christels Mann war einmal bei uns, der kennt sich sehr gut aus um Thema Autismus und das betrifft fast alle, weil man muss sagen, viele Syndrome und Erkrankungen gehen halt mit Autismus einher. Und deswegen, da hat Christian uns einen super tollen Abend gemacht. Die Eltern sind glücklich nach Hause gegangen, weil die endlich mal Fragen beantwortet bekommen haben, was sie so nicht fragen können. Er hat auch nochmal genau erklärt, was ist Autismus. Und ja, das war einfach super.
Also es geht nicht nur um den reinen Austausch, sondern es werden eben auch spezielle Themen, wenn Bedarf da ist.
Genau.
Die werden nochmal in anderer Form aufbereitet oder auch Materialien werden weitergegeben.
Genau.
Wenn ich jetzt mal fragen darf, du hast das Ganze initiiert, aber aus der Sicht der Mutter, was bedeutet euch beiden diese Selbsthilfegruppe im Austausch? Was ist das für euch? Was ist die Magie dieser Selbsthilfegruppe?
Ich würde sagen, also für mich... Ich meine, ich habe auch meine Freundin, mit wem ich über mein Kind redet. Aber ich, auch wenn, also die hören mich zu, die geben mir auch Rat oder Tipps oder sowas. Aber wenn ich jetzt etwas über Valentin erzähle in unsere Gruppe, von dieser Selbsthilfegruppe, die andere Eltern, also andere Mutter, weil meistens sind Mutter dabei, die verstehen mich. Also wenn... das ist so, dass bei unseren Kindern jede kleinste Fortschritt ist für uns eine Berge. Und ich erzähle zum Beispiel, also mein Lieblingsbeispiel ist bei Valentin frühmorgen ihn fertig machen für Kindergarten oder jetzt mittlerweile zur Schule. Und es hat Monate gedauert, also ich mache anziehen, sauber machen und so weiter. Und kurz bevor das dem Taxi kommt, ich habe immer einen Waschlappen und dann mache ich noch einmal auf Gesicht und einmal auf Hände. Und das hat wirklich Monate gedauert, wo ich habe ihn nach einer Hand gefragt. Ich habe dann dieses Hand mit diese Waschlappen sauber gemacht und dann Monate, jetzt andere Hand. Und er hat mich immer die gleiche Hand gegeben. Mhm. Und irgendwann hat er mich diese andere Hand gegeben. Und das war Berge, wenn ich das in unserer Selbsthilfegruppe erzähle, die verstehen das, weil die erleben, nicht unbedingt mit dieses Beispiel, aber die erleben das. Wenn ich das bei mir in die Clique oder auch mit meinen Geschwistern oder egal wer, also als ich das meiner Schwester gesagt habe, so, boah, ich habe nie drauf geachtet, wann meine Nichte das gemacht hat. Halt, aber für uns, wir achten auf jede Kleinigkeit und wenn wir das erzählen, wie wir uns gefreut haben, jede fiebert mit sozusagen. Mhm. Und das
schön.
Ist, man fühlt sich nicht allein halt.
Das ist schön. Genau. Ramona, wie sieht's bei dir aus?
Ja, also ich sage immer, das ist so für meinen Kopf ein bisschen Urlaub, wenn wir diese Treffen haben, weil ich da wirklich einfach mal ich sein kann. Ich darf dann auch mal sagen, dass ich mit meinem Leben unzufrieden bin. Also ich liebe meine Kinder über alles. Die geben mir so viel Freude und so. Also ich würde die auf gar keinen Fall abgeben wollen oder irgendwas. Also ich liebe die, aber manchmal ist es einfach zu viel.
Mhm. Und einfach dann, auch einfach auch mal Schwäche benennen zu dürfen und sagen zu können, mir geht's nicht gut und ich kann gerade nicht mehr.
Und dafür ist Raum da. Man darf das sagen, jeder fühlt das nach und das ist dann wirklich... Das ist nicht, als wenn jemand zu dir sagt, ja, ich kann das verstehen. Nee, viele können das nicht verstehen. Die sagen es zwar, aber dieses Gefühl, von dem verstanden werden, kommt nicht über. Und das ist bei uns in der Gruppe ganz anders. Weil, wie Christelle schon sagt, das sind diese Kleinigkeiten, was wir halt sehen, was andere nicht sehen.
Ja, und auch diese Stress, also das ist keine negative Beurteilung, aber wenn eine Freundin sagt mir, oh, ich war heute zum Arzt mit meinem Sohn und boah, das war so anstrengend. Und ich finde, es ist auch vollkommen in Ordnung, das ist ihre Stress. Und also wie gesagt, ich möchte das nicht beurteilen, aber ich habe manche Woche mit Valentin, wo ich 7 Termine in die Woche habe. Und von daher, sie ist gestresst mit einem Termin. Ich habe 7. Also und wie gesagt, das ist keine negative Beurteilung, aber das ist, wenn man in der Gruppe jetzt erzählt, ich bin müde, ich kann nicht mehr, ich möchte nur eine Stunde für mich haben oder sowas, das versteht jeder.
Schön. Ja. Ramona, du hattest einen kleinen Auslöser, und zwar etwas, was dich sehr beeindruckt hat, und zwar ein Gedicht. Das hast du mir im Vorfeld dieser Sendung auch zugestellt.
Genau.
Und das möchten wir uns jetzt mal anhören. Liebe Hörer, es dauert ein bisschen länger, aber es lohnt sich hinzuhören. Hört mal zu.
Die Spezialmutter von Emma Bombeck. Die meisten Frauen werden durch Zufall Mutter, manche freiwillig, einige unter gesellschaftlichen Druck und ein paar aus reiner Gewohnheit. Dieses Jahr werden wieder 100.000 Frauen Mütter behinderter Kinder werden. Haben Sie sich schon einmal Gedanken darüber gemacht, nach welchen Gesichtspunkten die Mütter behinderter Kinder auserwählt werden? Ich stelle mir Gott vor, wie er über der Erde schwebt und sich die Werkzeuge der Arterhaltung mit größter Sorgfalt und Überlegung aussucht. Er beobachtet genau und diktiert dann seinen Engeln die Anweisungen ins riesige Hauptbuch. Armstrong, Beth, bekommt einen Sohn. Schutzheiliger, Matthias. Forrest, Majori, bekommt eine Tochter. Schutzheiliger, Cecilie. Ruthless, Carrie, bekommt Zwillinge. Schutzheiliger, gebt ihr Gerard. Der ist es gewohnt, wenn geflucht wird. Schließlich nennt er einem Engel einen Namen und sagt lächelnd, der gebe ich ein behindertes Kind. Der Engel wird neugierig. Warum gerade ihr, o Herr? Sie sind doch so glücklich. Eben, deswegen, sagt Gott lächelnd, kann ich einem behinderten Kind eine Mutter geben, die das Lachen nicht kennt? Das wäre grausam. Aber hat sie denn die nötige Geduld? Fragt der Engel. Ich will nicht, dass sie zu viel Geduld hat, sonst ertrinkt sie in einem Meer von Selbstmitleid und Verzweiflung. Wenn der anfängliche Schock und Zorn erst abgeklungen sind, wird sie es tadellos schaffen. Ich habe sie heute beobachtet. Sie hat Sinn für Selbstständigkeit und Unabhängigkeit, die bei Müttern so selten und so nötig sind. Verstehst du? Das Kind, das ich ihr schenken werde, wird in seiner eigenen Welt leben und sie muss es zwingen, in der ihren zu leben. Das wird nicht leicht werden. Aber Herr, so viel ich weiß, glaubt sie nicht einmal an dich. Gott lächelt. Das macht nichts. Das bringe ich schon in Ordnung. Nein, sie ist hervorragend geeignet. Sie hat genügend Egoismus. Der Engel ringt nach Luft. Egoismus? Ist das denn eine Tugend? Gott nickt. Wenn sie sich nicht gelegentlich von dem Kind trennen kann, wird sie das alles nicht überstehen. Diese Frau ist es, die ich mit einem nicht ganz vollkommenen Kind beschenken werde. Sie weiß es zwar noch nicht, aber sie ist zu beneiden. Nie wird sie ein gesprochenes Wort als etwas Selbstverständliches hinnehmen. Nie einen Schritt als etwas Alltägliches. Wenn ihr Kind zum ersten Mal Mama sagt, wird ihr klar sein, dass sie ein Wunder erlebt. Wenn sie ihrem blinden Kind einen Baum, einen Sonnenuntergang schildert, wird sie ihn so sehen, wie nur wenige Menschen meine Schöpfung jemals sehen. Ich werde ihr erlauben, alles deutlich zu erkennen, was auch ich erkenne. Unwissenheit, Grausamkeit, Vorurteile. Und ich werde ihr erlauben, sich darüber zu erheben. Sie wird niemals allein sein. Ich werde bei ihr sein, jeden Tag ihres Lebens, jede einzelne Minute, weil sie meine Arbeit ebenso sicher tut, als sei sie hier neben mir. Und was bekommt sie für einen Schutzheiligen? Fragt der Engel mit gezückter Feder. Da lächelt Gott. Ein Spiegel wird genügen.
Ja, das Gedicht, das hat dich sehr beeindruckt, die Spezialmutter. Was ist es genau, was dich an diesem Gedicht so beeindruckt hat?
Ja, also ich habe das erste Mal gelesen, da waren wir in Oldenburg auf Station, da hing das auf der Station aus und ich habe das gelesen und habe mich direkt abgeholt gefühlt. Ich stand da im Flur, ich habe geheult wie ein Wasserfall, die Schwester guckt mich nur an so, oh, was haben Sie denn jetzt? Alles gut. weil ich war einfach so tief berührt, dass es anderen auch so geht und dass man auch mal egoistisch sein darf. Um einfach mal Luft zu holen, dass man auch sein Kind abgeben darf. Auch keine Mutter gibt ihr Kind gerne ab, aber es muss einfach mal sein, dass man mal Luft holt, dass man ja, sich selber mal wieder spürt, weil das vergessen wir einfach viel zu viel.
Und sag mal, ist dieses Gedicht über die Spezialmutter auch die Initiator oder der Gedanke gewesen für die Spezialeltern? Also genau. Weil das ja, okay, das war also
genau,
praktisch.
Daher kommt der Name so ein bisschen. Ich habe das damals mal so in den Raum geworfen und das fanden dann alle gut und dann ist es auch dabei geblieben bei dem Wort Spezialeltern. Ja, weil wir sind einfach speziell. Wir sind ja Profis auf unserem Fachbereich, also was unsere Kinder angeht. Also ich glaube, da könnte jeder Therapeut, jeder Arzt kommen. Wir sind die Profis, was das angeht.
Jetzt seid ihr ja gestartet, habt zu dritt, zu viert gegessen. So, jetzt sind es über 130 Personen, die schon in der Gruppe sind. Das ist ja irgendwann jetzt auch eine Verpflichtung. Also spürst du da auch einen gewissen Druck? Also ich sag mal, du hast das Ganze initiiert. Jetzt gibt es diese Elterngruppe, jetzt gibt es die Austauschtreffen. Aber je größer so etwas wird, ich kann mir vorstellen, dass eine größer werdende Gruppe auch Strukturen braucht, dass man ein bisschen gucken muss, wie steuere ich denn sowas, wenn ich mir vorstelle, dass 130 Personen gleichzeitig in einer WhatsApp-Gruppe aktiv sind, dann möchte ich mir eigentlich nicht vorstellen, wie das da rund geht. Wie hat sich das verändert im Laufe der Zeit?
Das ist ganz harmonisch eigentlich.
Genau, das ist ganz harmonisch. Das ist wirklich ein WhatsApp und das finde ich sehr angenehm an diese WhatsApp-Gruppe. Jede Eltern kann jede Frage beantworten. Die keine Ahnung haben, also du kriegst kein unter 20 Mal, weiß ich nicht. Das ist, also ich habe zum Beispiel, ich antworte nicht jedes Mal, weil jedes Thema kenne ich nicht. Letzte Woche war ein Thema über Autositz von Kinder, von Krankenhaus, Autositz von Krankenkasse. Und wir haben vor 6 Monaten einen für Valentin bekommen und von dahinter konnte ich eine Antwort geben. Dann habe ich die Antwort gegeben und 2, 3 andere Mama haben auch mitgeantwortet. Aber die keinen haben, also ja, du kriegst.
Also es ist
auch
nicht so wie in anderen Gruppen, dass man plötzlich komische Quatschnachrichten kriegt.
Nein,
und
überhaupt nicht.
Blöde Bilder also, und Videos.
Lustige
und das
Video von Katze,
genau,
nicht. Steckt keine.
Nee. Ah, okay, also das, man schafft das tatsächlich auch so ein bisschen strukturiert, dort Frage, Antwort.
Ja, also ich muss auch gestehen, das ist so ein bisschen Selbstläufer.
Aha, okay.
Also ich mache da eigentlich nicht viel dran. Ich war jetzt tatsächlich überlegen, einfach mal so generell Regeln aufzuschreiben, die so für die Gruppe gelten, weil letzter Zeit sind viele mit dazugekommen. Aber eigentlich ist das alles selbsterklärend. Deswegen,
nee, also
jeder antwortet so, wie er kann. Jeder kann alle Fragen stellen, die er möchte.
Und ich verstehe das auch so, alles kann, nichts muss. Das heißt, wenn ich jetzt bei euch mitmache, bin ich auch nicht verpflichtet, da einmal im Monat hinzukommen oder auf jeden Fall mich zu beteiligen, sondern es wird wahrscheinlich auch die stillen Teilhaber geben, so die einfach mitmachen und mitlesen und eben davon profitieren, von anderen Leuten auch Input zu bekommen. Ne?
Ja, genau. Wir haben auch Eltern oder Mamas oder Papas, aber meistens haben wir Mutter, die nicht kommen können, weil die allein Erziehen sind und das Kind natürlich nicht allein lassen können am Abend. Und von dahin, es gibt also von die unter 30, ja, es gibt wohl ein Drittel. Also ich habe die zum Beispiel noch nie gesehen halt. Und ist auch okay halt. Manche wollen das vielleicht auch nicht halt.
Wenn ihr jetzt mal so in die Zukunft guckt, gibt es noch Pläne, was eure Selbsthilfegruppe angeht? Also habt ihr noch Pläne, das irgendwie nochmal auf so einen neuen Status zu bringen? Oder was sind so Wünsche und Ideen, die vielleicht nochmal, denen ihr nachgehen wollt, Ramona?
Ja, also an sich, die Selbsthilfegruppe bleibt so bestehen, wie sie jetzt ist, weil die ist tatsächlich für uns Eltern gedacht, dass wir uns austauschen können. Aber wir haben jetzt so ein paar Projekte, was unsere Kinder angeht, wo wir ein bisschen helfen oder unterstützen wollen. Ja, das ist jetzt so der nächste Step. Aber wie gesagt, die Selbsthilfegruppe bleibt, wie sie ist. Da kann sich jeder einbringen, wie er möchte, wie er kann. Also man muss auch sagen, viele Eltern können einfach nicht drüber sprechen, dass dass ihr Kind besonders ist, was ich total nachvollziehen kann. Also bei mir hat das auch lange gedauert, bis ich überhaupt akzeptieren konnte, dass das einfach nichts mehr normal ist und auch nichts normal sein wird, weil dadurch, dass meine Tochter ja auch dieses Schubert-Syndrom hat, Ist halt nichts normal.
Mhm, okay.
Aber was heißt schon normal?
Was ist schon normal? Das ja, ist ja auch genau. Unser Spruch bei Vitos. Was
genau,
ist schon normal?
Was ist schon normal? Ne?
Genau. Inwieweit, wenn ich das nochmal fragen darf, es ist ja eben auch ein Vitos-Podcast, inwieweit sind für euch auch eben professionelle Einrichtungen wichtig, die euch begleiten, also im Alltag? Weil ich sag mal, klar, die Kinder werden wahrscheinlich in den Regeleinrichtungen dann öfters in solchen Sondereinrichtungen dann zu Hause sein oder eben ihr Leben auch ein Stück weit begleitet durch diese Einrichtungen. Inwieweit sind das auch für eure Selbsthilfegruppen nochmal so Sparringspartner, also Leute, die irgendwie auch ein Bestandteil eurer Gruppen sind?
Also meine Kinder werden wahrscheinlich nie irgendwie eine Regelschule oder einen Regelkindergarten besuchen. Also gerade bei unserem Sohn ist das nicht vorstellbar, weil er hat auch Epilepsie und allein das ist schon ein großes Thema, wo viele, ja, was viele abschreckt. Und ich selber hätte auch Bauchschmerzen, wenn er jetzt zu einer normalen Grundschule müsste. Das würde ihm nicht gut tun und den anderen Kindern auch nicht. Deswegen bin ich froh, dass es das Vitus-Werk gibt. Und das Vitus-Werk begleitet uns wirklich seit der 8. Woche.
Mhm.
Das fing damals mit Physiotherapie an. Dann kam die Logopädie mit dabei. Wir hatten immer super Therapeuten, wo man auch merkt, die machen das mit Herzblut. Mhm. Das ist nicht einfach nur ein Job.
In unterschiedlichen politischen Gremien wird ja durchaus diskutiert, ob das eine dauerhafte Notwendigkeit über ist, sondern es gibt ja in Europa auch Länder, die vormachen, dass man viele Menschen mit Behinderungen auch sehr gut in ganz normale Systeme integrieren kann. Wie ist da so eure Meinung zu?
Inklusion hört irgendwo auf.
Mhm.
Also wie gesagt, mir würde es Bauchschmerzen machen, müsste mein Kind zu einer normalen Grundschule. Erstens ist die Pflege und so nicht machbar, auch wenn er mal eine Ruhepause braucht. Das wäre in der normalen Schule nicht machbar. Andere Kinder können grausam sein. Das ist ganz normal. Also ich mache keinem Kind einen Vorwurf, wenn der meinen Sohn schief anguckt oder ja, mein Sohn umarmt halt gerne, wenn er dann zurückschubst. Mhm. Das ist normal. Mhm. Das dürfen die Kinder, die dürfen sich so ausdrücken. Aber es wäre halt ein Dauerzustand und das möchte ich einfach nicht für mein Kind.
Mhm. Du bejahst das oder
ja,
nickst
ja,
mit
total.
Dem Kopf, genau?
Ja, das ist, also bei uns, Valentin, ja wie gesagt, das Down-Syndrom hat er und wir haben auch diese Diagnose von FASD, der nie bestätigt worden ist und wird es auch nie, also wir haben alle Tests beim Spatz fertig, ob es kognitiv, physiologisch oder sowas, der hat alles dabei, nur wir haben nicht den Beweis, dass die leibliche Mutter damals was getrunken hat. Aber dadurch kann Valentin nicht sprechen und wird sehr wahrscheinlich nie reden können. Und jetzt ihn in eine normale Schule zu stellen, ich glaube, der würde total runtergehen halte. Und von dahin, der ist jetzt in Jakob-Muth-Schule und das war auch, also ich bin seit Jahren im Vitus, mein Mann war auch im Vitus, der ist jetzt im Christophorus-Werk, aber wir wussten, was wir hier an Struktur haben, von Frühförderung bis Seniorenzentrum sozusagen. Und das hat auch eine Rolle gespielt in unserer Entscheidung, auch ein Kind mit Behinderung zu nehmen.
Also sind so Einrichtungen nicht nur wie Vitus, sondern alles das, was es da nebenher gibt, einfach wichtige Partner auch für euch, um den schwierigen Alltag zu wuppen.
Genau, absolut. Ja. Ob es ist Vitalus Meditherapeut oder dem Spaz im Mappen, also das ist für uns wichtige Ansprechpartner auf jeden Fall. Ja. Ja.
Gut, ja, was bleibt noch zu sagen? Also, wir wollen allen Eltern Mut machen, die vor der Entscheidung stehen, Mensch, was mache ich jetzt, an wen kann ich mich wenden? Einfach mal sich an die Spezialeltern zu wenden.
Genau.
Du hast es gerade schon gesagt, es gibt eine Internetseite www.spezialeltern.de oder es gibt eben die WhatsApp-Gruppe. Die Nummer werden wir noch in die Shownotes mit reinpacken. Und ansonsten, wenn man euch mal irgendwo trifft oder sieht, kann man euch mit Sicherheit auch einfach so ansprechen, ne? Und
absolut, also ich bin eigentlich in allen Punkten offen. Deswegen, also wir sind auch auf einigen Veranstaltungen dann zu finden. Zum Beispiel jetzt war ein liegender Selbsthilfetag im Krankenhaus. Da hatten wir einen kleinen Infostand. Oder Tag des Kinderkrankenhauses waren wir auch schon mal. Also,
ich lese es nochmal vor vom Flyer, denn da steht, über die Spezialeltern gibt es Erfahrungsaustausch, emotionale Unterstützung, Mitgefühl ohne Mitleid und sich verstanden fühlen. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr uns einen kleinen Überblick gegeben habt, was bei euch alles möglich ist und Thema ist. Man könnte jetzt wahrscheinlich noch stundenlang über Themen und Inhalte ja. sprechen. Ja. Aber dann ja, dann kommen wir, dann reicht meine SD-Karte nicht mehr. Insofern danke ich euch bis hierhin und wünsche euch alles Gute für die Zukunft. Danke. Ich habe natürlich noch zum Ende eine kleine Aufgabe für euch mitgebracht. Und zwar wollen wir von unseren Gästen immer noch wissen, ob sie noch einen kleinen Kulturtipp, einen kleinen Buchtipp, einen CD-Tipp, einen Konzerttipp haben, wo ihr sagt, ah, das ist eine tolle Geschichte, da müsst ihr unbedingt mal reinschauen, vorbeischauen oder das Buch lesen oder die CD hören oder den Künstler euch angucken. Und da fange ich mal an mit dir, Christelle, ob es irgendetwas gibt, wo du sagst, das möchte ich gerne empfehlen.
Also empfehlen, ich habe Bücher, das ist auch, was mir dann damals dem Geschmack gegeben hast, dieses Beruf von einer Erziehungspflegerin zu wählen. Das sind Bücher von Torrey Hayden. Das ist eine amerikanische Frau, die schreibt Bücher über ihr Leben. Die ist Lehrerin in Förderschule und die erzählt ihren Alltag mit Kindern. Das ist ganz schön geschrieben und das war für mich wirklich der Punkt, wo ich gedacht habe, das will ich auch machen.
Sehr schön, das wollen wir sehr gerne empfehlen. Ramona, gibt es bei dir was?
Ja, also ich bin überhaupt keine Leseratte. Also lesen tue ich wirklich nur, wenn es muss. Ja, aber was ich zum Beispiel ganz toll fand, ist der Film Wochenendrebellen.
Ja.
Den finde ich einfach super, weil das, ja, diese, ja, der Junge hat ja Autismus und es wird nicht nur aus der Sicht der Eltern oder der Menschen drumherum erzählt, sondern wirklich, wie das Kind das erlebt. Und ich finde, das öffnet einem so die Augen.
Das ist der Film, wo der Papa mit seinem Sohnemann in die unterschiedlichen Stadien fährt.
Ja,
ne?
Genau, der ist das. Und ich finde den einfach super. Den haben wir uns tatsächlich auch von der Selbsthilfegruppe angeguckt. Da waren wir im Kino und das war auch ein ganz toller Tag. Und wir haben auch anschließend gesagt, boah, das passt total. Ne? Ich finde zum Beispiel auch den Film Wunder, finde ich auch so toll.
Stimmt.
Das ist auch so. Ja, der hat jetzt keine geistige Behinderung oder sowas. Es ist halt nur das Aussehen, was anders ist, wo die wirklich mit kämpfen. Und ja, er wird gesehen und die Menschen machen sich ja direkt so ein Vorurteil oder denken zu meinen, was er hat und so. Und das ist gar nicht so. Es ist ein ganz normaler Junge, er sieht nur anders aus.
Mhm. Ich finde, der zeigt auch sehr gut, wie die Eltern sich dabei fühlen. Ja. Halt. Also da kann man sich auch sehr gut damit identifizieren manchmal.
Also wollen wir sehr gerne weiterempfehlen, die beiden Filme Wochenendrebellen und Wunder. Genau. Ja. So, ihr beiden, jetzt kommt eine schwierige Aufgabe, denn ihr kennt die schönen Busse, die hier mal durch den Stadtverkehr flitzen. Und hinten drauf sind immer ganz große Werbeplakate, entweder von unserer tollen Freilichtbühne, die wir hier in Meppen haben, oder von anderen Firmen. Und ihr habt die Möglichkeit, ich habe euch so einen Bus besorgt und jetzt ist der ganze hintere Bereich frei. Ihr dürft dort einen Werbeslogan gestalten oder bekommt einen Bus, der dann die ganze Zeit durch Meppen cruised, fährt und im Grunde genommen euren Slogan als Werbung durch die Gegend fährt. Und Christelle holt jetzt einen sehr großen schwarzen Block hier raus.
Ja,
jetzt
bist
du schon bei der Werbeagentur gewesen?
Nein, nee, ich hatte mich zwei Sachen ausgesucht. Einen war ein bisschen länger, aber ich fand den eigentlich nicht so schlecht. Nicht das Kind mit Behinderung ist das Problem, sondern eine Welt, die nicht bereit ist, anders zu sein.
Oh,
genau. Das ist sehr schön.
Das fand ich ganz gut. Und sonst, ja, mein Motto, was ich auch am Anfang gegeben hatte, manchmal sind die kleinsten Schritte die größten Sorgen.
Das stimmt. Die größten Siege. Sorgen nicht, genau.
Sorgen nicht.
Aber sag nochmal den ersten Satz, den fand ich auch besonders schön.
Nicht das Kind mit Behinderung ist das Problem, sondern eine Welt, die nicht bereit ist, anders zu sein.
Das ist wohl so.
Ja, und ich finde, das reflektiert auch diese politische oder Institution und so weiter. Das ist als Eltern, ein Kind mit Behinderung zu haben, ist natürlich, hat man Sorge, aber man hat auch Sorge, wenn man ein Kind ohne Behinderung hat. Aber das ist das Ganze drumherum, was uns manchmal das Leben kompliziert macht, diese Kämpfe mit Krankenkasse oder die politische Situation, wie es ist aktuell hier in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland ist. Das macht uns Sorgen halt. Ja? Mhm.
Was wünscht ihr euch so abschließend nochmal von Gesellschaft und Politik, wenn ihr jetzt mal so auf eure Kinder mit Behinderungen schaut, auf die, was du gerade gesagt hast, auch Probleme, die ihr habt, aber auch vielleicht die schönen Dinge. Was ist das, wo ihr sagt, da würden wir uns einfach nochmal einen anderen Umgang von Gesellschaft wünschen? Könnt ihr das benennen?
Also ich finde, Menschen mit Behinderung müssen einfach mehr gesehen werden. Also das sind immer die Letzten, wo dran gedacht wird, wenn überhaupt dran gedacht wird. Mhm. Und ja, unsere Politiker, ja, finde ich immer, die lernen das nur am Schreibtisch. Und die müssten sich wirklich auch die Einrichtungen und sowas mal angucken. Auch die Werkstätten, die sind so wertvoll für Menschen mit Behinderung. Und auch die ganzen Einrichtungen, wie die Sonderschulen oder, ja, so wie mein Sohn geht ja hier zur Tagesbildungsstätte und so. Das ist so wichtig. Das ist für die Kinder wichtig, für die erwachsenen Menschen mit Behinderung wichtig. Also wie mein Sohn zum Beispiel, der hat gar nicht so den Drang zu normalen Menschen, also gesunden Menschen hinzugehen, sondern der sucht sich wirklich besondere Menschen raus. Und da sieht man einfach, er möchte auch den Kontakt lieber zu seinesgleichen, sag ich jetzt einfach mal. Und das, finde ich, ist einfach wichtig, das muss gesehen werden. Da können nicht irgendwelche Leute am Schreibtisch festlegen, ja, nee, das ist soll nicht so, das müsste anders. Und nein, die müssen sich ein Bild machen. Die müssten wirklich mal in diese Einrichtungen kommen, wirklich damit arbeiten. Ich habe mich vorher, ehrlich gesagt, mit diesem Thema auch nie beschäftigt. Das war immer so fern. Aber das ist ja was, was man sich nicht aussucht. Und da finde ich, da muss man einfach was machen. Die Leute dürfen nicht übersehen werden.
Ja, das ist also vor 2-3 Monaten, als Ina Wisotzki hier war zum Podcast, sie hat einen Satz gesagt, den ich total toll fand. Das ist, die müsste nicht über uns sprechen, sondern mit uns. Und das ist wirklich als selbst Betroffene oder als Eltern, ja, das ist so halt. Man, ja.
Sprecht uns an und redet mit uns.
Genau. Frag uns, was wir wirklich brauchen, um uns das Leben leichter zu machen.
Wunderbar. Also, vielen Dank, dass ihr da wart. Ich wünsche euch alles Gute. Ich wünsche euch viele Eltern, die durch eure Spezialelterngruppe profitieren, die etwas mitnehmen für ihr Leben. Dankeschön. Ich fand gerade den Begriff unheimlich schön. Dieser Mensch ist besonders. Das möchte ich gerne mitnehmen. Und freue mich sehr, dass ihr da wart, liebe Rollstuhl- und Rakete-Hörer. Natürlich gibt es auch im kommenden Monat einen neuen Podcast. Der kommt immer zur Mitte des Monats am 15. Und wir sind gespannt, wer dann hier vor den Mikrofonen sitzt. Ich danke dir, Christelle, ich danke dir, Ramona, dass ihr da wart. Und abschließend Nervositätslevel?
Ja, es ist ein bisschen Anspannung abgefallen, aber ich bin immer noch nervös.
Christelle, wie sieht es bei dir aus?
Ehrlich gesagt, ich fühle mich wohl, ich könnte noch Stunden machen.
Ja, guck mal.
Ich finde das richtig gut.
Ja, sehr schön. Dann haben wir doch alles geschafft, was wir wollten. Ich wünsche euch einen guten Nachhauseweg. Danke und liebe Rollstuhl- und Rakete-Hörer, wir hören uns im nächsten Monat. Bis dann. Ciao.
Rollstuhl und Rakete. Der Vitus-Podcast aus Meppen.